Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über Gräueltaten in der Ukraine, über den Wahlsieg vom Orban in Ungarn und die SVP-Führung auf Seite von Putin. Wie kommt das an? Also, die Frage ist, ist jetzt eine rote Linie überschritten worden, was da passiert ist? Gräueltaten in einem Vorort von Kiew, in Butscha. Man muss annehmen, andere Gebiete oder andere Ortschaften, die befreit werden, dort wird man Ähnliches finden. Man hat gesagt, wenn chemische Waffen kommen, ja, das wäre dann eine Art eine rote Linie. Aber offenbar, wenn Leute auf diese Art und Weise konventionell umgebracht werden, Zivilisten, vergewaltigt, die Frauen etc., dann nicht.
Ja gut, also es wird jetzt vor allem für den Westen wird das jetzt sehr schwer, aber das habe ich von Anfang an gedacht, sobald das bekannt wird. Wie die Russen den Krieg geführt haben, und das haben wir ja eigentlich von außen schon gesehen mit dem Flächenbombardement, das ist ja schon eigentlich nach strenger Definition ein Kriegsverbrechen, das geht nicht, aber ich bin jetzt nicht ganz überrascht, dass das kommt. Das hätte man von Anfang an können wissen, müssen wissen. Die Russen haben immer eine Kriegsführung gemacht, die sehr brutal war und Menschenrechte haben noch nie eine grosse Rolle gespielt, die letzten 200, 300 Jahre bei den Russen. Ich finde die ganze gespielte Überraschung, finde ich, auch ein bisschen peinlich. Es ist ein bisschen da, was man hätte können erwarten.
Ja, aber es ist nicht eine Überraschung, sondern es ist ein Schock, wenn man das wirklich sieht, die Bilder. Und wenn man das anschaut, dann haben wir auch ein paar Überlegungen gemacht. Man mag sich erinnern, am Ende des Zweiten Weltkriegs, wo die Russen dann die Deutschen zurückgedrängt haben, hat es auch so Vergewaltigungen im grossen Stil gegeben. Zivilisten sind umgebracht worden. Und man hat dann das auch erklärt. Das ist eine Rache für das, was passiert ist. Millionen von Russen sind ermordet worden. Deutschland, Nazi-Deutschland, hat Russland angegriffen und auf Art und Weise hat man das noch ein bisschen nachvollziehen können. Aber was ist denn das? Das ukrainische Brudervolk, das nichts gemacht hat, wird auf die gleiche Art und Weise behandelt. Und da merkt man doch, was du sagst. Offenbar ist das der Stil der Russen in Grozny, in Aleppo, in Georgien etc. Und man muss dann irgendwie ein Narrativ stricken und das Narrativ da ist, sind alles Nazis wie damals. Und darum können wir uns das erlauben.
Ja gut, das ist ja alles eben, du sagst ja so, es ist ja alles falsch. Ich würde auch sagen, im Zweiten Weltkrieg hat es nicht gestimmt. Das ist in dem Sinn nicht eine Rache gewesen, sondern das ist die normale Kriegsführung von einer Armee, die keine Disziplin hat, bis abends auf die Soldaten runter. Das ist das Problem, das die Russen immer hatten. Die Russen haben auch immer extrem multiethnische Truppen gehabt. Das gilt im Fall jetzt auch. Also wenn du sagst, das ukrainische Brudervolk, nach meinen Informationen haben sie eben wahnsinnig viele Leute, die von weit, weit her, vom fernen Osten kommen, und so weiter, die eben mit den Ukrainern überhaupt nichts am Hut haben und deshalb entsprechend brutaler können sein. Das ist ein alter Trick, das macht man immer so. Aber wie gesagt, ich finde, die Russen haben leider eine Bilanz, die nicht gut ist, die immer brutal war. Man kann da andere Armeen auch einrechnen, aber zum Beispiel die Engländer gehören nicht dazu. Also es ist jetzt einfach, meiner Meinung nach, alles, was jetzt hier passiert, ist in dem Sinn nicht eine Überraschung. Schock natürlich.
Und aber es passiert mitten in Europa und ja, man hat das Gefühl,
gut, mit dieser Taktik... Das ist in Jugoslawien auch passiert.
Es ist in dieser Taktik, wo man offenbar die Leute so verschrecken, dass sie flüchten, dass sie gehen. Angst und Schrecken ist eine Taktik, oder?
Ich weiss nicht einmal, ob das so richtig geplant ist, sondern eben, ich glaube, es ist sogar einfach Disziplinlosigkeit. Wenn du Krieg führst und die Leute sind ja dann immer unter unglaublichen Druck, dann werden sie ja unglaublich brutal. Sie fangen an vergewaltigen. Das finde ich, gehört ein bisschen zu dem, was man heute toxische Männlichkeit nennt. Und das ist ja nicht etwas, was ich sonst vertrete, das Konzept. Aber im Krieg, das war immer so, Vergewaltigung gehört zu jedem Krieg.
Nein, das stimmt nicht.
Du hast Armeen, die diszipliniert sind. Mal, Roger, das stimmt leider. Es ist einfach so. Das hat früher noch zu den grossen, wie soll ich sagen, Anreiz sogar gehört. Aber für junge Männer. Ich rede jetzt vom Mittelalter.
Wir reden vom 20. Jahrhundert
ist massiv vergewaltigt worden. Und
also, ja, wo denn?
Aber jeder Krieg, der in Afrika stattgefunden hat.
Haben die Amerikaner im Vietnam vergewaltigt? Haben die Amerikaner in Irak vergewaltigt?
Ja, das stimmt einfach nicht. Ja, eben. Es gibt zwei Ausnahmen. Amerikaner und Engländer. Und alle anderen vergewaltigen. Im Fall sogar die Franzosen haben in Algerien ziemlich viel vergewaltigt und ziemlich viel Massaker veranstaltet. Selbst die Franzosen, die eine disziplinierte Armee sind.
Also, jetzt muss man sich überlegen, was passiert. Man hat das Gefühl, man hat Sanktionen, das vierte Paket, das fünfte Paket. Aber das entscheidende Paket ist natürlich noch nicht gekommen, dass mit dem Gas- und Ölboykott vor allem Deutschland steht schräg da. Deutschland, war wenig Waffen geliefert hat. Und die Wirtschaftsweise in Deutschland gesagt, man könnte es machen. Man könnte es machen, man könnte es durchstehen. Die Bundesregierung hat gesagt, nein, man könnte es nicht. Und Gabor Steingart hat bei Pioneer heute geschrieben darüber, unsere Regierung hat erkennbar mehr Angst vor der heimischen Rezession als vor Putins Kriegsverbrechen. Und ich glaube, das ist nicht mehr lange durchzuhalten, auch nicht für Deutschland.
Nein, ich glaube, das wird ganz massiv schwierig, vor allem auch für die Grünen. Ich meine, der Habeck ist jetzt einer von denen, der Robert Habeck ist einer von denen, der jetzt am meisten das Erdgas, den Erdgasimport verteidigen. Das wird eine Position sein, wo er gerade in der Grünen Partei immer mehr Probleme wird bekommen. Auch der Olaf Scholz kommt unter Druck. Eben, ich glaube, das Massaker wird vor allem den Westen massiv unter Druck setzen. Die Russen fast weniger, weil nämlich von den Russen hat man nichts anderes erwartet. Die UNO wird sowieso nichts können machen. Aber im Westen wird es den Druck erhöhen. Wobei, du hast es vorher gesagt, wegen der Waffenlieferung. Ich meine, der Grund, warum die Russen ganz offensichtlich sich nämlich jetzt aus Kiew zurückziehen, weil sie keinen Erfolg haben, glaube ich, ist auch das Resultat von den Waffenlieferungen von den Engländern und von den Amerikanern. Und da finde ich, da könnte der Westen wahrscheinlich, ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger. Eigentlich wäre es wichtiger, Deutschland würde jetzt endlich mal Waffen liefern, als sich noch die ganze Zeit den Kopf zerbrechen über das Gas, weil das kommt dann sowieso nicht.
Also gut, man muss noch sagen, was für Waffen, bis jetzt sind es vor allem Defensivwaffen gewesen, aber wenn man den Krieg wirklich auf die andere Seite können trüllen und die Leute dann eben aus Mariupol die Russen raustreiben und aus dem Donbass braucht es Angriffswaffen. Und das kann man nicht mit Panzerabwehrwaffen machen. Das muss man mit Panzer machen. Die Amerikaner haben jetzt angekündigt, sie werden Panzer aus sowjetischer Produktion, die sie irgendwo haben in der Slowakei oder irgendwo sonst, wo zur Verfügung gestellt worden sind, dass die jetzt liefern, die Deutschen nicht, keine schwere Waffen. Also das mit den Defensivwaffen, die man als Narrativ am Anfang hatte, das muss man jetzt aufgeben. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, die Russen zurückzudrängen.
Absolut, ich würde sogar so weit gehen, sie sollten eigentlich den Krieg können nach Russland tragen. Das finde ich auch wichtig, ich fände es gut. Die ukrainische Luftwaffe würde mal ein paar Bombardierungen durchführen in Russland. Also, weil es geht, ich meine, du kannst die eben nicht verteidigen. Ja, du kannst die eben nicht verteidigen. Das ist ja auch eine von den Legenden, die bei uns die Linken immer wieder erzählen. Du kannst die nicht verteidigen, ohne dass du ab und zu eben auch angreifst. Und deshalb brauchst du auch Waffen, die können Angriffe fliegen. Das zum Thema Kampfflugzeuge in der Schweiz. Das ist wirklich etwas Wichtiges. Und noch eines, ich glaube, der Westen könnte sehr viel mehr Gutes machen, wenn man einfach viel mehr Waffen liefern würde. Das würde sicher viel mehr helfen als die lange Diskussion jetzt um das Gasembargo. Ich kann es fast nicht mehr hören, weil irgendwo, ich glaube nicht daran, dass die Deutschen das je machen.
Ja gut, sie werden es schon machen, aber sie sagen, mit Gas können wir spätestens oder frühestens 2024 aufhören, hat der Habeck gesagt. Ja, aber 2024, hallo, hallo, das freut dann die Ukraine unglaublich, ja, das dass sie dann, dass, nein, sie schauen wirklich nur für sich in erster Linie, wollen irgendwelche kleinen Schaden von ihnen selber fernhalten und schauen dem Schlachten jetzt zu. Du hast vorhin ein Wort von der UNO erwähnt und die UNO, muss man schon sagen, der UNO-Sicherheitsrat, der ist natürlich blockiert mit den ständigen Mitgliedern USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und China und dem Vetorecht, das jeder von diesen fünf hat. Der Jean Ziegler war letzte Woche bei mir im Tagradio und hat erzählt, es war ein Plan von Kofi Annan, dem früheren Generalsekretär von der UNO, nach seinem Abgang, dass Veto aufgehoben wird, ist dann verhindert worden. Aber er hat gesagt, die einzige Rettung für die UNO wäre, wenn das Veto aufgehoben wird, dass eben nicht Russland kann verhindern kann, dass Russland als Kriegsverbrecher kann dargestellt werden und die UNO entsprechende Massnahmen kann ergreifen.
Gut, ich schätze ja, der Jean Ziegler ist einer der originellsten Köpfe, die wir haben. Aber so originell ist natürlich die Forderung nicht. Die ist einfach völlig weltfremd. Das wird nie passieren. Hat schon angefangen bei der Gründung der UNO. Man hätte eigentlich das Vetorecht gar nicht wollen. Der Truman hat nachher leider dem Stalin nachgegeben. Der Stalin hat natürlich von Anfang an gewusst, für Russland ist das schaurig wichtig oder für die Sowjetunion ist das sehr wichtig. Ich glaube nicht an den Stark. Das ist meiner Meinung nach völlig
aber
unmöglich.
Aber ohne diese Änderung wird die UNO in wichtigen Konflikten keine Rolle aber mehr können spielen.
Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum die UNO wahrscheinlich so überlebt ist. Von den 193 Staaten, die jetzt Mitglieder sind, die meisten, sind eben nicht Demokratien, sind nicht Rechtsstaaten, sind nicht Länder, die Menschenrechte einhalten. Und der Westen wäre sehr, meiner Meinung nach, völlig gut beraten. Man würde austreten, man würde die UNO aufgeben. Es ist, schau, ich finde, der Krieg zeigt total deutlich, dass die UNO, wenn es wirklich darauf ankommt, völlig am Versagen ist. Und wir haben es schon bei Corona gesehen. Bei Corona hat die UNO auch eine komische Rolle gespielt, also dort die WHO. Ich meine, die Untersuchung, was China betrifft, haben wir immer noch nicht. Wir wissen immer noch nicht, woher das Virus kommt. Es gibt starke Indizien, dass es aus einem Labor entwichen ist, wahrscheinlich per Unfall. Solange dass China eine so eine starke Rolle hat in der UNO, können wir gar nichts machen.
Also ich bin der Meinung, man kann austreten ist sicher die falsche Richtung, die man da würde einschlagen würde. Sondern wir müssen wirklich alles versuchen. Und vielleicht eben, das ist auch noch die Hoffnung von Jean Ziegler, vielleicht ist das noch originell, wenn du das würdest zulassen, wo er gesagt hat, wenn die Schweiz im Sicherheitsrat ist, kann sie vielleicht dort eine Rolle spielen, dass das Veto dann aufgehoben wird. Natürlich sind das gute Wünsche, aber ich glaube, der Druck jetzt auch vom Westen, auch von Amerika und so, auch von England und Frankreich darauf, dass Russland einfach die UNO nicht mehr kann, definitiv und automatisch blockieren, wird zunehmen.
Ja, aber wie soll das gehen? Also, ich meine, du hast im Sicherheitsrat China, du hast im Sicherheitsrat Russland, beide mit Vetorecht. Zweitens hast du im Sicherheitsrat noch viele Länder, die auf der Seite sind von China oder von Russland. Nein, die UNO wirst du nicht mehr reformieren können, weil die Mehrheitsverhältnisse sind nicht mehr so, dass der Westen noch etwas durchsetzen kann. So ist es. Ich meine, wo die UNO gegründet worden ist, haben die westlichen Staaten, ja, die haben eine Mehrheit gehabt. Man hat natürlich einen Sowjetblock gehabt, aber wir haben eigentlich Mehrheit gehabt. Und dann mit den vielen neuen Ländern, die entstanden sind, zu Recht entstanden sind, hat der Westen immer mehr an Gewicht verloren. Und jetzt ist das eine Organisation, die riesengroß ist, aber der Westen nie mehr wird prägen können. Ich meine, die Chinesen, wir tun ja sehr systematisch eine Unterorganisation nach der anderen von der UNO jetzt besetzen, unterwandern. Sie sind unglaublich stark geworden, sie sind auch wichtige Geldgeber geworden. Sie haben eine Agenda und wir wissen, was für eine Agenda das ist. Ist nicht unsere Agenda. Wieso sollen wir dort noch mitmachen?
Also, das ist die Meinung von Markus Sommer. Ich will austreten, ich will noch reformieren, dass das, was gemacht wurde, zuerst als Völkerbund vor dem Zweiten Weltkrieg, der nicht so optimal war, und du noch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo doch eine Art der Klammer ist, auch wenn der Sicherheitsrat blockiert ist, aber immer die Mehrheit von der UNO-Mitglieder der Vollversammlung, über 140 von diesen 193, haben Russland verurteilt. Leider hat das natürlich nichts zur Folge, weil entscheidend ist, die Exekutive ist der Sicherheit. Also reden wir über Viktor Orban, sein vierter Wahlsieg in Ungarn. Klar hat er das gewonnen, gegen ein grosses Wahlbündnis. Und das hat er natürlich auch unter dem Aspekt jetzt nach Corona, nach Flüchtlingskrise 2015 und jetzt dem Krieg können machen, unter dem Titel auch die illiberale Demokratie. Was ist eine illiberale Demokratie? Das ist einfach gar keine Demokratie mehr, oder?
Ich glaube, er meint das den Begriff natürlich anders, eher im Sinn von der Amerikaner, liberal. Er meint die nicht linke Demokratie, ehrlich gesagt.
Nein, aber lenkt die Demokratie. Ja, eine, wo er kann die Richter bestimmen, ja, wo er kann die Medien beherrschen.
Nicht ungarisch und du auch nicht. Ich bin sehr skeptisch. Allem, was ich lese über Ungarn, muss ich zuerst einmal noch. Ich müsste zuerst mal noch genau studieren, welche Leute schreiben über Orban. Weil man muss jetzt einfach wieder sagen, er hat jetzt schon zum vierten Mal gewonnen. Und so viel ich weiß, sind die Wahlen relativ okay. Also das sind nicht russische Wahlen. Oppositionsparteien sind nicht im Gulag wie in Russland. Und von dem her muss man vielleicht schon einfach mal zur Kenntnis nehmen, die Mehrheit der Ungarn findet jetzt den Premierminister gut.
Okay, aber das Wahlgesetz hat er eben so verändert, dass man auch, wenn man sogar eine Minderheit hat, hat man eine Zweidrittelsmehrheit im Parlament etc. und kann die Richter einsetzen etc. Und die illiberale Demokratie hat auch Fans im Westen, zum Beispiel der Tucker Carlson von seinem Lieblingssender Fox News, der ist dort angegangen, hat Sendungen gemacht, hat es gemacht. Der Roger Köppel, letzte Woche, nachdem er ja den Putin hochleben lassen hat, hat das Gleiche jetzt gemacht mit dem Orban. Also ist das eine Attraktion, hat das sogar als Vorbild für die Schweiz hat er dargestellt. Und da frage ich mich nur, geht es eigentlich noch?
Was hat er als Vorbild angeguckt?
Einfach wie Ungarn funktioniert.
Aber und das sicher ist nicht als Vorbild.
Ja, sicher mit 10 Beilines von Kurt W. Zimmermann, der dort, nachdem er eine Freundin dort gefunden hat und eine Wohnung jetzt ein Urban-Versteher ist.
Ja gut, eben, ich sage es noch einmal. Ich kenne jetzt wirklich, ich erlaube mir jetzt da kein Urteil, ich kenne Ungarn zu wenig gut. Ich tue es jetzt extra mal anfangen zu studieren, damit ich dir endlich mal etwas Vernünftiges kann sagen. Weil ich weiss es wirklich zu wenig. Tucker Carlson schätze ich extrem. Was Russland betrifft, finde ich, Mittlerweile steht er auch ein bisschen im Schilf. Da ist er meiner Meinung nach extrem anti-interventionistisch und viel zu misstrauisch gegenüber dem Establishment in Amerika. Was ich auch teilweise verstehe, aber da ist er auch auf dem Holzweg. Aber noch einmal schnell wegen dem Orban zurück. Was du vorhin gesagt hast, wegen dem Wahlgesetz. Also, in England ist es im Fall auch so. Du kannst mit einer Minderheit im Parlament Regierung stellen, wegen Mehrheitswahlrecht. Also, muss man auch ein bisschen genauer anschauen. Was ist jetzt das genau für ein Wahlgesetz? Ist das so absolut außergewöhnlich und so weiter?
Gut, es ist ein Unterschied, ob man zwei- oder drei-Parteien-System hat oder wenn man viele Parteien hat. Aber, wenn man schon Deutschland gerügt hat, keine Militärhilfe für die Ukraine, Orban, keine Militärhilfe. Die Sanktionen hat er zwar mitgemacht von der EU und er ist ganz klar an Putin verheer. Und ich glaube jetzt einfach, jetzt müsste man eigentlich Farbe bekennen. Entweder ist man auf der Seite von Putin, von der autoritären Diktatur, oder man ist auf der Seite von der EU. Man kann nicht in der EU sein und Milliarden kassieren und dann an Putin hübeln und ihn machen. Und ich glaube, das muss man jetzt einfach sehen, die Welt teilt sich jetzt halt wieder auf, wie damals noch, wo man den eisernen Vorhang kann. Und der Orban will auf beiden Seiten spielen.
Also erstens finde ich da, wo du jetzt da tust, das Wort reden, nämlich, dass man den eisernen Vorhang im Prinzip fast wieder aufbaut.
Nein, nicht, wir bauen den auf. Entsteht.
Das finde ich daneben, weil ich finde auch, man muss ein bisschen mehr Verständnis haben für die Länder, wo, das gilt übrigens auch für Ostdeutschland, Tschechien, Slowakei, wo sehr lange unter der Fruchtel gewesen sind von der Sowjetunion. Und dass Ungarn ein bisschen vorsichtiger agiert als vielleicht Deutschland, wo halt ein bisschen mächtiger ist, finde ich jetzt nachvollziehbar. Und ich finde für einen Orban, der vorher wirklich sehr nahe gestanden ist beim Putin und der Putin überall verteidigt hat, finde ich, ja, aber er hat sich also schon ziemlich massiv, für seine Verhältnisse, finde ich, massiv distanziert, macht Sanktionen mit, gehört jetzt, soviel ich weiss, auch zu den unfriendly countries auf der Liste von den Russen. Und die Ungarn haben ein bisschen eine andere Geschichte mit den Russen. Sie werden immer wieder besetzt von den Russen. Die Revolution 1848 ist niedergeschlagen worden von russischen Bajonetten und sicher haben sie dort auch schon vergewaltigt.
Alle anderen
also, sie haben
passiert.
Ein bisschen eine andere, nein, die Deutschen zum Beispiel nicht.
Nein,
also,
ich finde, wenn Polen du jetzt so, und Rumänien
ja, Polen ist noch viel stärker bedroht. Aber ich finde jetzt, ehrlich gesagt, Roger, ich finde es jetzt ein bisschen billig, auf so einem kleinen Land wie Ungarn rumzuhacken. Und der grosse, grosse Elefant im Raum, Deutschland, tust du zwar kritisieren, aber nie so massiv, wie du das jetzt bei Ungarn würdest machen.
Ja,
ich finde, was Deutschland macht, ist jenseits von Gut und Böse. Bei ihrer riesen Verantwortung, die sie haben für das Puff in Osteuropa, aus historischen Gründen, dass sie einfach nichts anderes machen, als Fahnen aufhängen und schöne Wörtchen, das finde ich eine Zumutung, ehrlich gesagt, vom grössten, stärkste Land in Europa.
Gut.
So ist es doch.
Also dieser Meinung bin ich weitestgehend auch. Die Zeitenwende hat stattgefunden, nur teilweise, indem man sagt, man wird 100 Milliarden ausgeben, muss übrigens dann noch vom Bundestag bewilligt werden, um sich selber zu verteidigen. Aber der zweite Schritt, eben der Ukraine richtig zu helfen, den hat man nicht richtig gemacht. Aber es gibt noch ein anderes Land, das ähnlich ist wie Ungarn, Serbien. Dort ist auch so ein Putin-Verehrer jetzt gewählt worden. Und da muss man doch einfach sagen, man muss sich doch jetzt heute entscheiden, Markus. Jetzt, wo das passiert ist mit dem Putin, ist man auf der Seite der Diktatoren, der Autokraten oder ist auf der Seite der Demokraten? Das ist nicht etwas, was wir haben wollen. Wir haben gehofft, dass alles offen ist. Das ist aber zerstört worden jetzt von Putin.
Ja, aber Roger, wir können jetzt als Schweizer da wirklich gross reden und es ist jetzt für uns ein bisschen einfacher. Ich meine, Serbien ist ein Land, das vom Westen teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, nicht gut verhandelt worden ist in den letzten 30 Jahren. Die Bombardierung von Belgrad haben fast alle Serben heute noch im Kopf. Das ist etwas, das die plagt. Sie sind extrem
schlecht. Sie haben einen Angriffskrieg gemacht.
Sie sind trotzdem sehr schlecht. Bruch vom Völkerrecht, hat dort auch niemand moniert. Es war eigentlich daneben, gewesen, was dort gemacht worden ist. Es war wahrscheinlich übertrieben gewesen. Aber noch eines, Serbien jetzt zu verurteilen, wo lang praktisch Russland der einzige Freund war, da habe ich jetzt noch ein gewisses Verständnis. Also da rege ich mich mehr auf, Roger. Über Indien, über Pakistan, über China, über riesige, unglaublich mächtige Länder, die den Russen helfen. Das finde ich viel verreckter und ist für uns ein grösseres Problem als Serbien.
Gut, Serbien kann natürlich die Position an, kann auf der Seite von Putin bleiben, aber wahrscheinlich mit der EU wird es dann nicht. Und ich glaube, eben die EU muss sich überlegen, ob es den Orban noch behalten will. Mit dem gibt es ja seit Jahren grosse Probleme. Reden wir mal mit der Schweiz am Schluss noch.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
SVP und Putin. Heute ein Artikel in der NZZ von Erich Aschwand und dem Titel «Die SVP hat das Gespür für das Volk verloren». Eine Abrechnung mit der grössten Schweizer Partei, die während Corona von der Diktatur geredet hat, von der Corona-Diktatur. Christoph Blocher, den du auch schon jemanden mal getroffen hast, seine Tochter Magdalena Martullo Blocher, hat Alain Berset als Diktator bezeichnet. Und jetzt sind sie auf der Seite von Putin. Und die Frau Martullo Blocher verbietet sogar ihren Angestellten, vom Krieg zu reden. Spez Operatia, sagt der Putin. Das ist eben die Spezialoperation. Dafür kommt man 15 Jahre Gefängnis über in Russland, wenn man da etwas dagegen macht. Wahrscheinlich bei ihm chemie nicht, aber zu einer Abmahnung oder einer Entlassung.
Woher weißt du das eigentlich? Was ist die Quelle? Ich höre es jetzt auch überall, aber wer weiß das eigentlich?
Nein, das ist
ja nicht Martullo das je, Martullo je selber bestätigt?
Ja, schriftlich
und
bestätigt.
Begründung? Was ist Begründung?
Ja, aber Begründung hat sie, glaube ich, in dem Sinne nicht geliefert. Aber Begründung ist klar: Business, Business, Business in Russland.
Ja, Russland ist sicher nicht so wichtig für die Ems-Chemie.
Ja, offenbar für sie schon, oder? Und das finde ich. Nein, es geht ja nur um die groteske Situation, dass man die Schweiz als Diktatur bezeichnet hat und jetzt vor einem Diktator in Knie geht, vor einem Kriegsverbrecher, der Terror ausübt, etc. Und das finde ich grotesk. Und sie ist ja nicht die Einzige und der Christoph Blocher auch nicht. Sondern auch Marco Chiesa, der irrlichternde Präsident ist von dieser Partei. Aber dann vor allem noch Andreas Glarner, der sagt, absolut klar, der Putin hat recht gehabt. Es gibt überhaupt keinen Grund, wieso man das muss kritisieren muss.
Wo hat er jetzt das wieder gesagt?
In der Schweizer Zeit.
Ich habe nochmal gemeint, er hätte gesagt, man müsse da wegen der NATO das verstehen und so weiter, dass er das Narrativ gebracht hat. Aber hat er wirklich den Krieg jetzt, den Putin jetzt so verteidigt? Also muss ich einmal nachlesen. Aber jetzt noch einmal.
Er hat einfach den Krieg rechtfertigt von Putin.
Ja, aber es gibt schon ein bisschen Unterschiede. Es gibt einen Unterschied, ob du sagst, und ich finde es auch falsch. Ich finde es falsch, wenn man sagt, irgendwie die NATO hat jetzt da einen Anteil gehabt dran und so weiter. Das finde ich falsch, wenn einer die rote Linie überschreitet und das Land angreift und massakriert. Interessiert mich Vorgeschichte eigentlich nicht mehr so wahnsinnig. Aber noch eines, du tust jetzt da alle miteinander in den Topf werfen. Christoph Blocher hat nichts Zwiespältiges gesagt zum Putin, kannst du überall nachlesen, hat nie irgendwo einen Zweifel offen lassen, dass er findet, der Krieg ist falsch, der Krieg geht nicht, das müssen wir gar nicht diskutieren. Warum das jetzt bei der Ems-Chemie Krieg nicht ein Wort ist, das man braucht, das weiss ich nicht, aus eigener Anschauung würde ich auch noch genauer wissen. Ja, muss ich mich noch genauer informieren, am liebsten direkt und nicht durch irgendwelche 20 Minuten oder ich weiss nicht, welche Geschichten, die in den Medien kommen. Aber was ich trotzdem, und da hast ja du recht, und das habe ich auch geschrieben, ich finde, die SVP macht sich einen Bärendienst mit dieser komischen Haltung gegenüber Russland, verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht von der programmatischen Tradition, von dieser Partei her nicht. Wenn du sagst, Souveränität ist wichtig von jedem Land, dann kann ich nicht nachvollziehen, dass du die Invasion durch eine Grossmacht gut findest. Also da will man ja sagen, ja, also gut, wenn eine Grossmacht findet, der Nachbar passt man nicht, zum Beispiel 1939 die Deutschen mit Polen, dann ist das eigentlich irgendwo nicht ein Problem. Das ist jenseits von Gut und Böse. Und dass die SVP so eine Teile der SVP so eine Position vertreten, halte ich für sehr surreal. Und ich finde es auch sicher schädlich für die Partei und auch schade, weil wir haben grössere Probleme in unserem Land, die wir jetzt nicht mit der Ukraine lösen können.
Aber es ist ja schon der zweite Sündenfall in kurzer Zeit. Ich habe es ja vorher angetönt. Schon bei Corona haben sie sich völlig falsch formuliert, haben sie mit Verschwörungstheoretik und Corona-Lügner ins Bett gegangen, haben den Persen als Diktator dargestellt, in desavouiert den ganzen Bundesrat. Und jetzt der Putin, der da hochgehalten wird. Übrigens, der Aschwanden schreibt in der NZZ als Fazit: Eine Politik nach dem Weltwoche-Prinzip, wir sind dagegen, wenn alle dafür sind, ist nicht zielführend. Die Partei des Mittelstands, wie sich die SVP selbst nennt, droht sonst zur Partei der Extremisten zu werden. Absolut einverstanden bin ich. Und du?
Nein, ich nicht. Und dich, Aschwander, kenne ich gut.
Ah, jetzt kommt das.
Ist ein netter Mensch, aber der ist jetzt links der Mitte. Der ist jetzt noch nie irgendeiner gewesen, der mit der SVP ein grosses Verständnis gehabt hätte. Von dem her ist
aber
jetzt
wenn nicht du Chefredakteur geworden wärst in der NZZ, hätte der keinen Platz mehr gehabt.
Mal, aber ich bin ja sehr für Pluralismus. Ich hätte gerne mit dem diskutiert. Der ist einfach nicht einer, der jetzt wirklich der gefundene Berater ist von der SVP und behauptet, die SVP und übrigens auch die Weltwoche, doch einfach immer das Gegenteil von dem behaupten, absolut, was gerade Roger Schawinski behauptet.
Nein,
das
was
stimmt,
die Mehrheit
das
sagt.
Das bestimmt nicht. Ja, das wäre ja gut, das wäre ja ein guter Reflex.
Nein, das
aber
der,
darf ich noch schnell etwas sagen wegen der SVP? Ich würde es noch einmal betonen. Corona war ein bisschen ein anderer Fall gewesen. Das war wenigstens eine innenpolitische Kontroverse gewesen. Wir müssen darüber reden, wie müssen wir die Pandemie bei uns bekämpfen. Ukraine, warum das der Putin angreift, ob man jetzt den Putin gut finden oder schlecht finden, Entschuldigung, mehr fehlt das Verständnis, warum das für eine schweizerische Partei so ein grosses Thema wird. Vor allem, eben, wenn ich noch einmal sage, es ist ja nicht die SP, die ja immer Sympathien gehabt hat mit der Sowjetunion, mehr oder weniger, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber doch immer eine andere Geschichte hat mit der Sowjetunion als die SVP. Es ist ein bisschen grotesk, ehrlich gesagt.
Also, und die Frage ist natürlich eben nach den verschiedenen Flops, die es jetzt eigentlich liefert, oder eben das Gespür auch von der Wahlbasis, vom breiteren Volk, von Leuten im Mittelstand und auch in der Mitte von der politischen Parteienlandschaft, dass sie das verloren haben, dass sie das Gespür verloren haben. Hast du das Gefühl, sie haben ja jetzt schon verloren an den verschiedenen Abstimmungen und Wahlen in letzter Zeit? Das wird ihnen maßgeblich schaden, auch bei den Wahlen beim nächsten Jahr.
Das könnte sein, aber das Schöne, was die SVP ja immer hat, ist sehr viele Kritiker in den Medien. Und das ist deshalb ein Vorteil, weil sie im Prinzip immer relativ schnell merken, wo es falsch liegt. Oder merken auf jeden Fall, eine Reaktion kommt aus. Das ist auch das Problem von der Linken. Sie werden lang, viel zu lang gelobt, bis sie dann plötzlich kritisiert werden. Jetzt, die SP ist ja jetzt auch in der Krise, haben wir auch schon darüber geredet. Jetzt wird sogar die SP kritisiert. Ja, ich glaube, wenn die SVP so weitermacht, und ich sehe vor allem auch ein Führungsproblem, dann werden sie Mühe haben, sich gut zu schlagen in den nächsten Wahlen, das glaube ich auch. Aber grundsätzlich würde ich es gleich noch einmal betonen, die SVP ist ein unglaublich grosser Öldampfer mittlerweile und bis da wirklich der Öldampfer dann zum Stehen kommt, geht es noch eine Zeit.
Also der Andreas Glarner, glaube ich, Teil von dem Öldampfer, dass der mal auf den Grund läuft, das ist zu hoffen und zu erwarten.
Der springt von Bord. Okay. Bei aller Verzweiflung.
Okay, das war unsere Sendung. Die gleiche Sendung gibt es dann wieder in einer Woche. Wir freuen uns, wenn Sie dann dabei wären. Schönen Abend und viel Spass im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.